Das ist super. Vielen Dank. Ja, ich wusste das gar nicht, dass wir heute einen gemeinsamen Gottesdienst haben. Ich freue mich. Nein, das wusste ich nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Eins wusste ich, dass der Herr heute da sein wird. Und darauf habe ich mich eingestellt. Und alles andere ist Zugabe. Halleluja. Wunderbar.
Nee, ein hier und ein da. So passt das. Wunderbar.
So, jetzt bist du gespannt. Ich gebe ja eigentlich jeder meiner Predigt eine Überschrift, aber ihr wisst ja, dass ich die sehr, sehr selten euch mitteile. Und manchmal bin ich dann erstaunt, ich weiß nicht, wer das immer macht, ob das du bist, Jens, ins Netz stellen, dass dann eine ganz andere Überschrift steht, als ich mir gedacht habe, aber sie passt auch immer wunderbar. Aber heute habe ich mir gedacht, ich sag mal die Überschrift, die ich mir gedacht habe. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Text, der Himmel in mir. So, und am besten wär's, wenn du das jetzt mal wiederholst. Also, wie heißt meine Predigt?
Der Himmel in mir.
Jetzt kommen wir zusammen, denn jetzt ist er in mir und in dir. Und so soll's doch sein, oder? Genau. Ich möchte den Predigtext lesen aus einem ganz, ganz bekannten Kapitel aus Jesaja Vers 61. Kennt ihr alle? Jesus hat's in seiner ersten Predigt aufgegriffen, als er in Kapernaum in der Synagoge war. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein wollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden.
Kennen wir alle?
Ich möchte es nochmal aus einer anderen Übersetzung lesen. Das war Luther. Und ich lese es euch nochmal aus der Zürcher vor. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten. Um ein Jahr des Wohlwollens des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten, um dies bereitzustellen für die, die um Zion trauern, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines betrübten Geistes. So. Darf ich euch nochmal fragen, wie lautet der Titel dieser Predigt? Könnt ihr damit was anfangen, wenn ihr Jesaja hört? Ja? Diese Verse zeigen einfach, was ein von Gott inspirierter Mensch für eine kraftvolle Ausstrahlung haben kann. Und sie beschreiben, wie solch ein Mensch in seinem Umfeld eine heilende, eine tröstende, eine lindernde, eine aufrichtende und eine befreiende Wirkung haben kann. Der Himmel in dir. Weil Jesus diese Worte aufgegriffen hat in seiner Predigt, haben sie eigentlich für uns nochmal eine tiefere Bedeutung bekommen. Weil er damit sagt, das Wort wird jetzt erfüllt durch mich. In ein paar Tagen feiern wir Himmelfahrt. Was hat Jesus gesagt, bevor er aufgefahren ist? Ich sende euch den Heiligen Geist. Wenn ich nicht gehen würde, könnte der Heilige Geist nicht kommen. Und was hat er in seinen Predigten davor gesagt? Ihr.
Du. Und sogar ich.
Werden größere Dinge tun, als er getan hat. So, und jetzt lass uns das doch noch einmal lesen. Der Geist des Herrn ist auf dir.
Auf dir, auf uns.
Denn der Herr hat dich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat dich gesalbt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Um für die, die gefangen sind, eine Freilassung auszurufen. Der Geist des Herrn ist auf uns. Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass das dein Auftrag ist?
Christel, es ist dein Auftrag.
Halleluja! Können wir das wirklich glauben, dass das, was sich eigentlich auf unseren Herrn und Meister Jesus bezieht, für uns gilt? Weil er gesagt hat, ich gehe zum Vater, aber euch gebe ich alle Vollmacht, die ihr braucht. Und ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Ja. Wenn wir dieses Wort einfach mal überschreiben würden, mit welchem Synonym könnten wir dieses Jesaja-Wort überschreiben? Ich denke, am treffendsten ist, wenn wir dazu sagen, ich bin berufen zu lieben. Das sagt alles. Du bist berufen zu lieben. Ich darf lieben. Ich muss nicht Haar in der Suppe suchen. Nein, ich darf lieben. Und wenn ich ein Haar finde, dann lege ich es auf die Seite und esse meine Suppe fröhlich weiter. Passiert nun mal, dass ein Haar in der Suppe ist, oder? Ja. Ich bin befreit, um zu lieben. Das ist meine Berufung. Ich darf ein Werkzeug seiner Liebe sein. Und wir fragen uns aber, Herr Gott, ja, wie soll ich denn trösten? Wie soll ich denn aufrichten? Wie soll ich denn befreien? Wie soll ich denn mithelfen, dass gebrochene Herzen frei werden? Indem du liebst. Nur indem du liebst. Ich glaube, dass Gott uns alle seine Kinder befähigen will, dass wir so wirken. Wir sind doch bunt. Der Andreas ist nicht wie der Gerhard. Oder?
Ja, vielleicht im Umfang. Ja.
Aber dem einen befähigt Gott vielleicht, ins Gefängnis zu gehen und Gefangene zu besuchen. Und der andere sagt, könnte ich nie. Aber vielleicht bist du dann einer, der befähigt ist, anderen Geschichten zu erzählen von Jesus. Zeugnis zu geben. Hat ja abgenommen, Zeugnisgottesdienste. Als ich Bambino war, da gab's massenhaft Zeugnisgottesdienste. Ja. Vielleicht bist du einfach nur befähigt, Musik zu machen. Und anderen geht das Herz über und sie kriegen Frieden ins Herz, wenn sie dir zukommen. Oder du bist befähigt, etwas anderes Schönes zu machen, was das Herz der anderen erfreut und sie kriegen Frieden in sich. Milde, tröstende Worte. Oder. Alle diese Dinge, die wir tun können, die müssen überhaupt nichts dafür damit zu tun haben, dass jeder als Prediger berufen ist oder sonst was. Du bist einfach und schlicht berufen zu lieben. Und wie wird dir der Herr zeigen? Bin ich hundertprozentig sicher. Er wird dir zeigen, wie du lieben kannst. Manchmal liebst du, indem du die Klappe hältst. Ja, so einfach. Ich war am Samstag 7 Stunden mit einem Mann zusammen. Eigentlich habe ich mich in seiner Firma vorgestellt und ich dachte, so nach einer halben Stunde bin ich wieder raus. Nach 7 Stunden war ich raus. Und in diesen 7 Stunden hat er ungefähr 95% geredet und ich den Rest. Bin nach Hause gekommen und sage, ich kann nicht mehr. Also manchmal kann man schon ein Friedensstifter sein und die Liebe weitergeben, wenn man die Klappe hält. Ja, so. Und das gibt's also alles. Ich möchte euch heute dieses Bild habe ich gekriegt von einem Freund, als ich beim 50. Er sagt, ich weiß nicht, wer es gemalt hat, das ist eine Unterschrift, aber ich finde es so gut und ich finde, das kannst du brauchen, dass ich hergegangen bin, sagte, ich habe das Original, aber ich habe hier ein Kunstdruck anfertigt vom Original. Also das gibt es wahrscheinlich nur zweimal, dieses Bild. Einmal hängt das Kunstdruck bei mir und er, mein Freund, hat das ganz wieder nebenstellt in der Ehe. Hat das Original. Könnt ihr das alles sehen?
Ich habe euch schon mal mitgebracht. Ist ja gut, dass ihr den Was zeigt
uns dieses Bild? Noch eine Bedeutung? Die meisten würden noch sagen, den verlorenen Sohn. Aber Irmtraut hat völlig recht. Es zeigt den liebenden Vater. Es zeigt den liebenden Vater. Dieser Gott ist heilig und er ist vollkommen würdig. Vollständig in seiner Liebe. Und doch nimmt er den schmutzigen, stinkenden, zerlumpten Sohn, auf den er so lange gewartet hat, nachdem er täglich Ausschau gehalten hat und den er trotz allen Versagens immer noch liebt, in seinen Arm, drückt ihn und bereitet ihm ein Freudenfest. Der liebende Vater. Vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, ich merke jetzt, das ist keine Predigt für mich. Ich bin ja nicht der verlorene Sohn. Ich bin ja schon lang zurückgekehrt. Ich glaube, dass in unseren Gottesdiensten immer noch viele Verlorene sitzen. Verloren in ihrer Verlassenheit. Verloren auch in ihrem Schmerz. Verloren in ihren Verletzungen. Verloren vielleicht in Bedeutungslosigkeit. In Hoffnungslosigkeit. Aber auch verloren in Selbstgerechtigkeit, in Stolz und in Tradition. Egal, wo du vielleicht der Verlorene bist, der Papa im Himmel nimmt uns in den Arm und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Aber komm, jetzt feiern wir erstmal. Denn das ist das Wesen Gottes, zu geben. Wir haben so oft das Gefühl, er will nehmen.
Wie schön, dass du wieder hier bist. Als Ego früher vielleicht zu Hause auf der Terrasse mit Freunden gesessen hat und die Liebe Gottes weitergegeben hat, guck ich, dann bleib weg. Ist gut. Was sagt denn der jetzt? Du sollst doch Gottesdienst
steckt bleibt. Ich sag dir eins, du sollst die Liebe Gottes verkündigen. Und wenn es dazu kommt, dass du mal am Sonntag schwänzt, weil du die Liebe Gottes verkündigst, ist das größer als das Gesetz gegen Sonntag Gottes. Sein. Und ich sage nicht, geht nicht in Gott. Ich sage, komm. Aber darüber muss die Liebe stehen. Versteht ihr mich? Ja, und dann bringst du ihn irgendwann mal mit. So soll es doch sein. Ja? Ja? Wenn wir dieses Bild anschauen, dann dürfen wir nicht an den Verlorenen kommen. Nicht an uns und unsere Schwachheit und unsere Unvollkommenheit, sondern dann dürfen wir voller Freude an den liebenden Papa im Himmel denken. Halleluja. Lass uns doch mal kurz innehalten und den dreieinigen Gott mal ein bisschen betrachten. Ich drück's mal ganz modern aus. In der Dreifaltigkeit ist Gott der Vater, der Manager. Und der Sohn übernimmt den operativen Teil und der Heilige Geist ist der Arbeiter. Ganz moderne Auslegung der Dreifaltigkeit. Denn schau mal, die Welt wurde durch drei folgende Funktionen geschaffen. Der Vater ersann es, der Sohn liebte es und der Heilige Geist führte den Plan aus. Die Bibel sagt uns schon in den ersten Versen, er brütete über diesem, im Urtext heißt es Unterwasserchaos. Und da brütete er es und verwandelte es. Gott möchte heute Morgen die Wahrheit von Jesaja 61, Vers 1 in uns hineinpflanzen. Er möchte dich damit da hineinführen. Und das Einzige, was du tun musst, ist zu fragen, Vater, was hältst du davon? Jesus, was liebst du? Und Heiliger Geist, was soll ich deswegen tun? Jesus wird dir nichts zeigen, was er nicht liebt. Aber vielleicht führt er dich dahin, wo du selbst nie gegangen bist. Vor 7 Jahren habe ich einen Pastor kennengelernt, der einen Dienst unter Prostituierten hatte. Würde ich nicht hingehen. Aber es war sein Dienst. Er ist mittlerweile Evangelist im Süden Frankreichs und lebt im schlimmsten Viertel seiner Stadt. Seine Frau ist 2-mal vergewaltigt worden. 4-mal haben sie sein Haus aufgebrochen. Aber er weiß, das ist mein Platz. Und jeden Tag gibt er Evangelium. Die Leute bekehren sich und finden von der Dunkelheit ins Licht. Welch ein Preis! Ich bin froh, wenn er von mir das nicht fordert. Aber die Frage ist, was sag ich? Sag ich, Vater, was hältst du davon? Jesus, was liebst du? Und Heiliger Geist, sag mir doch, wie ich's tun soll. Und dann kommen wir hinein in die Arme des liebenden Vaters. Ich möchte diese Botschaft noch etwas praktischer darstellen. Da habe ich ein zweites Bild. Dieses Bild ist von dem berühmten Künstler Van Gogh. Und vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen. Es nennt sich der Sämann. Ja. Nun, während das der unbekannte Künstler ist, ist das ein sehr bekannter Künstler. Das teuerste Bild von Van Gogh, das verkauft wurde, hat 86 Millionen angekauft. Und ansonsten liegen seine Bilder so im Bereich 40 bis 60 Millionen. Also da liegen Welten dazwischen, zwischen diesen zwei Bildern, entdeckt ihr. Und trotzdem, ich entdecke auch in diesem Bild etwas. Ich entdecke auf der einen Seite eine Anspielung auf das Gleichnis in Matthäus 13. Das gute Land, das der Sämann mit dem Samen des Evangeliums bewirbt. Und im Endeffekt wird es Frucht bringen. Ja, einiges fällt auf den Weg. Einiges fällt unter die Dornen. Einiges wird weggepickt, aber das Übrige wird 30, 60, 100-fältig Frucht bringen. Vor 4 Jahren hatten wir auf Rügen ein Camp mit den Pfadfindern und wir hatten ein Theaterstück, da ging es um den Himmel und um den Abba im Himmel. Und am letzten Abend war ein großer Aufruhr. Und dann steht eine meiner jungen Mitarbeiterinnen, 17, 18-jähriges Mädel, da und betet mit ihrer kleinen Cousine. Und die übergibt ihr Leben Jesus. Viele ihr Leben Jesus übergeben, aber diese Stelle habe ich mal rausgepickt. Und hinterher gehe ich zu ihr und sage, Pia, du hast nicht eben zum Opa. Danke dafür. Danke dafür. Ja? So, das ist noch nicht hundertfach. Aber ich weiß nicht, was aus diesen Mädels wird. Vielleicht ist unterm Strich sogar mehr als hundertfach Frucht. Einer hat angefangen, andere führen den Auftrag weiter. Wenn wir das Wort Gottes ausstreuen, sagt uns die Schrift ganz klar, wird es immer Frucht bringen. Aber wir Instant-Christen sehen vielleicht nicht gleich, was wir gesät haben. Und irgendwann geben wir auf, weil wir sagen, es hat eh keinen Sinn, guck die Dornen und guck die Vögel an. Nein, es wird Frucht bringen. Wenn wir Jesaja 61 leben, wirst du Frucht ernten von deinem Leben. Schauen wir uns doch dieses Bild mal an. Das ist ja etwas konträr. Der Himmel ist gelb und das Feld ist blau. Ja, wir würden es andersrum machen. Ne? Das Feld ist gelb und der Himmel ist blau. Ja? Oder? Gut, Van Gogh hat sehr einfach. Er hat auch fast nie eines seiner Bilder korrigiert und hinterher retuschiert oder sonst was. Das war dann einfach mal so. Aber ich glaube, er möchte hier ausdrücken, das ist jetzt nur meine Interpretation, und ich werde keine Predigt über Kunstkritik halten. Keine Angst, ja. Aber schaut mal, ich glaube, er will damit ausdrücken, wie das Göttliche auf diese Erde. Und darüber, in über allen erstrahlt die Sonne, das göttliche Licht selbst in uns. Van Gogh war ein genialer Maler. Aber ich möchte euch ganz kurz mal hineinführen in seine Biografie. Wer weiß etwas von Van Gogh? Van Gogh ist nur 37 Jahre alt. Die meisten haben ihn längst überlebt, die hier sind. Aber in ihm war eine tiefe Sehnsucht nach Jesaja 51. Er war der Sohn eines holländischen Pastors. Und er wurde geprägt davon, was kann ich tun, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Das war einfach so großartig in ihm, dass er alles dafür getan hatte. Er wollte nicht der große Pastor sein in irgendeiner der großen Amsterdamer Kirchen. Er wollte Gebrochene trösten, ermutigen. Er wollte, dass sie dranbleiben, auf Gott zu hoffen. Und er wollte ihnen die Botschaft bringen, auch wenn du mal einen Umweg gehen musst, Gott ist da. Er war 23 Jahre alt, da kam er nach Paris. Und dort bewegten ihn all diese Fragen des christlichen Glaubens. Er besuchte anglikanische und reformierte Gottesdienste, betete viel, las sehr intensiv in der Bibel, In dieser Zeit übersetzte er zum Beispiel dieses Lied Näher mein Gott zu dir ins Niederländische. Das gab es noch nicht im Niederländischen. Ja. Und nach seiner Zeit in Paris zog er nach England, denn England war damals das Zentrum geistlicher Erneuerung. Und da wollte er dabei sein. Wo geistliche Erneuerung ist, wollte er dabei sein. Darf ich dich heute Morgen fragen, willst du dabei sein, wenn Gott anfängt, sein Volk zu reformieren? Wir haben schon längst wieder eine neue Reformation fällig. Wird ja überall im Moment von der Sichtweise gesprochen, wie wir in der Politik uns ein Leitbild geben. Und unser Innenminister, immerhin auch im Vorsitz der evangelischen Kirche, was den Kirchentag angeht, hat da im Artikel 6 reinschreiben lassen, Religion ist der Kitt. Ja, bist du Kitt? Wollen wir nur das reparieren, was der Teufel kaputt gemacht hat? Wir wollen dafür sorgen, dass es gar nicht erst kaputt macht. Wollen wir Schwanz sein oder wollen wir Kopf sein? Was darf Gott mit uns anfangen? So, Van Gogh kam nach England, in London besuchte er Gottesdienste. Und er kam in Kontakt mit Pastor Jones aus Isleworth. Und irgendwie wusste er, Gott hat ihn berufen zu dienen. Und so bot ihm Pastor Jones eine Stelle dort in der Schule von der Gemeinde an. Und Vincent van Gogh unterrichtete arme Kinder und sein Herzenswunsch war, sich zum Laienprediger ausbilden zu lassen. Er hat sich dann den Methodisten angeschlossen und die waren damals ja ein Haupt- und Grundbestandteil der Heiligungsbewegung und haben wirklich angestrebt, ein heiliges, gottgefälliges Leben zu leben. Und eines Tages schrieb Vincent van Gogh an seinen Bruder Theo, ich glaube, dass der Herr mich aufgenommen hat mit all meinen Fehlern und Mängeln. Amen. Gott nimmt uns mit all unseren Fehlern und Mängeln auf. Und so da in England wuchs Vincent van Gogh hinein in die Arbeit der Gemeinde, er machte Hausbesuche, er tröstete Kranke, er ermutigte Traurige, er diente am Wort. Und seine erste Predigt war Jesaja 61, Vers 1. In einer Methodisten-Stubenversammlung, wie wir heute sagen würden. Ich glaube gar nicht, dass er wusste, dass John Wesley, der Gründer der Methodisten, auch zum ersten Mal über Jesaja 61, Vers 1 gepredigt hat. Auf einem Feld. Mitten in der freien Natur. Das hat sich wie ein roter Faden da durchgezogen, dieser Vers. Der Pastor Jones bemühte sich, eine Stelle für ihn zu kriegen unter englischen Bergarbeitern, denn Van Gogh fühlte sich zu den Armen, zu den Ausgestoßenen, zu den Verlassenen. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, die englischen Bergarbeiter der damaligen Zeit waren die Hartz-IV-Empfänger der heutigen Zeit. Van Gogh hat gesagt, es ist mir egal, ob du mir was zurückgeben kannst. Ich bin gegen. Ich bin wie einer von euch.
Entdeckt ihr das Herz?
Und dann schlug er sich fest. Der Mann hat sich ausgeführt und hat sich getan. Die Leitungen dieser Bedingungen kamen in diesem Körper auf, in der Funktionierung, ob sich an einem Körper physisch schwach und haben ihn verboten, zu den Armen und den Bergarbeitern zu gehen. Kennen wir das? Dein Herz brennt für etwas und andere kommen und sagen, hör auf. Lass es sein. Du doch nicht. Er ist zurückgegangen in die Heimat und hat mit seinen Eltern über die Situation gesprochen. Und sie haben beschlossen, er soll vielleicht dann doch auf die Universität gehen. Seine Eltern wollten ihn finanziell unterstützen und ein Theologiestudium machen. Und kurz vor der Aufnahmeprüfung empfand Van Gogh aber, das ist nicht mein Weg und ist gar nicht erst zur Aufnahme. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich entdecke mich wieder. 4-5 Mal in meinem Leben habe ich einen Anlauf genommen, irgendwo zu studieren, Theologie. Und einmal wurde es zerbrochen. Ja. Und habt einen Laienprediger, der hier steht und predigt. Ja. Das ist manchmal so. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, Vincent wusste es wirklich auch nicht. Aber weil sein Herz so groß war und er unbedingt das Evangelium weitererzählen wollte, sagt er, irgendwas muss ich tun. Und er ist nach Brüssel auf eine Evangelisationsschule gegangen. Also einfach eine Einrichtung, wo man noch verbessert gelehrt kriegt, wie man das Evangelium bringt. Aber das war so ein gesetzlicher Haufen. So und so und so und so und so. Kennen wir auch. Neigen wir dazu, weil es so einfach ist. Gesetz ist viel einfacher als Liebe. Wie viel haben wir durch unsere gesetzten Werke verfault. Alleine das Gesetz reduziert. Weshalb ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, damit wir leben und das im Überfluss. Und ich bin kein Wohlstandsevangelist. Ich kenne um die Zeiten, wo man hart durch muss. Und ich sage, das tut uns auch gut. Wobei ich nicht sage, dass Gott nicht will, dass es uns auch materiell gut geht. Ich bin von beiden überzeugt. Er hat so gelitten auf diesem Seminar für Evangelisation, dass er nach Hause geschrieben hat, ich komme mir vor wie eine Katze, die im falschen Haus eingesperrt ist. Ja. Aber diese Sehnsucht, wirklich den Ärmsten zu dienen, war in ihm einfach da. Und mit seinem Vater hat er dann beschlossen, dass er einige Zeit in das Kohleabbaugebiet in Belgien nach Borinage geht. Und dort hat er in einfachsten Verhältnissen gelebt, hat sich gekleidet wie die Bergleute, ist runtergefahren mit ihnen in Stollen, hatte tierisch Schiss da unten. Also nicht immer, wenn wir Gottes Willen tun, geht's uns dabei freudestrahlend gut. Der hatte Angst da unten in den Kohlenschächten. Ja. Und er hat angefangen, seine ersten Skizzen zu malen, da unten, vom Leben mit den Bergarbeitern. Er war berührt von der Not, war berührt von der Krankheit, von dem Schmutz der Arbeiter. Und dann passierte ein schreckliches Unglück. Viele hunderte Menschen starben. Dann ist er aufgestanden, mutig und kühn, und ist auf die Verantwortlichen der Bergbauorganisation zugegangen, hat sich solidarisch mit der Gewerkschaft erklärt und gesagt, das geht nicht, dass ihr noch nicht mal so viel zahlt, dass sie anständig leben können, dass ihr die Sicherheitsmaßnahmen vernichtet. Und dann kamen wieder die hohen Herren von den Tribunalen Brüssel. Und so ging auch seine Zeit als Evangelist unter diesen Bergarbeitern zu Ende. Ich weiß nicht, was Gott mit deinem Leben schon alles gemacht. Aber vielleicht kennst du die Situationen, die Dinge, das? Warum darf ich das nicht? Wisst ihr, wenn du Autobauer wärst, das schönste Auto der Welt machst, mit allem, was uns in einem Auto ist. Das Auto will nur in deiner Fabrik stehen. Du schon wieder Schmutz. Ich will nie auf die Liebe werden, weil du es immer noch verbessern willst. Wenn du zum Beispiel für die Ofen bist, die Zeit erreichen dich, die zu trösten, dann die Lösung. Bei uns in Tostede war vor über 20 Jahren, ich glaube mittlerweile nach 30 Jahren, das sagt man nicht so schnell, ein Prophet. Und er hat auch sein Leben gelebt. Seine prophetische Weissagung war, Treffe. Viele, die er prophezeit hat, haben es genau erlebt. Es war wirklich ein Mann Gottes. Er war Unternehmer, hatte ein großes Unternehmen, hatte eine hübsche Frau und hatte mehrere Kinder. Und Gott fängt an, ihm erst die Frau wegzustorben. Weil er nicht wusste, wie er mit dieser Situation umgehen konnte, hat er versagt als Vater und die Kinder haben ihm den Rücken zugekehrt. Und schließlich und endlich ist sein Unternehmen in den Bach runtergegangen und er war arm und mittellos da. Und dann hat ihn Gott hineingerufen. Aber als er bei uns war, als mächtiger Prophet, hat er gesagt, ich habe an einem Tag zu Gott gesagt, Gott, ich möchte nicht noch mehr Vollmacht von dir. Ich bin nicht bereit, das zu bezahlen. Wir beten so schnell was dahin. Sind wir bereit, den Preis dafür zu zahlen? Der Preis kann alles sein. Kann sein, dass Gott in dein Leben hineinspricht, heute Morgen, veränder dich. Der Preis kann auch sein, dass Gott dich erstmal auf die Seite schiebt, damit dein Stolz gebrochen wird. Du sagst, Gott, ich will dir doch dienen, warum darf ich denn jetzt nicht? Aber vielleicht auf eine Art und Weise, wie du es nie. Ich bin Himmel darf in mir sein. Da ist etwas, was all das überstrahlt, was mein Leben auch bedrückt und beeinflusst hat. Ja, vielleicht hätte aus Van Gogh ein guter Evangelist werden können, wenn er nicht so zögert, wenn er nicht so nachdenklich, wenn er nicht so gebrechlich oder so empfindsam gewesen wäre. Ja, vielleicht. Aber hat Gott nicht was viel Größeres von ihm gemacht? Vielleicht sagst du aus christlicher Sicht nur ein Künstler. Wir müssen noch gar nicht mit mehr kleiner Bilder rechnen, aber wie viel Freude hat er durch seine Bilder gemacht? Er soll angeblich über 800 Skizzen und 1000 Bilder in seinen 37 Jahren gemalt haben, obwohl er nur die letzten 10 Jahre richtig gemalt hat. Welch ein Vermächtnis. Und ich glaube, was für Gott Bilder uns schenken möchte, dass die Irrenfrau nach vor Augen
sieht, und vielleicht sitzt ihr beim Kopf im Himmel und malt das Bild und ein Engel schickt ihr es her. Kann ich die biblische Beweise dafür? Freie Interpretation von mir.
Okay. Wir haben auch prophetische Bilder in unseren Gemeinden abgenommen. Eindrücke für andere.
Im Endeffekt braucht Gott das nicht. Mir ist gerade einer selbst gegeben worden, dass auch in unserem Leben heute die Lebenszeit gelaufen ist. Hoffnung statt Asche ist.
Fühlst du dich von Gott enttäuscht? Kennst du die Gebete, die angeblich unbeantwortet scheinen? Entdeckst du das leise Zweifeln an Gott in dir? So viel Kraft kostet uns wieder weiterzuschieben. Ich komme zurück zum Anfang. Ich wiederhole mich. Gott möchte dich in die Wahrheit von Jesaja 61, Vers 1 hineinführen. Das Einzige, was du aktiv tun musst, ist zu fragen, Vater, was hältst du? Jesus, was liebst du? Und Heiliger Geist, was soll ich deswegen unternehmen?
Menschen angefangen haben, auf ihre Art und Weise zu tun.
Einer, der mir ganz nah vor Augen steht, ist unser alter Jugendpastor. Der hat in Tostedt wirklich was bewegt. Wir haben ein Theaterstück geschrieben, das ganz klar evangelistisch ist. Damit sind sie 3 Jahre durch Deutschland getobt. Viele haben sich bekehrt. Der hat unsere Gemeindeleitung überredet, Geld locker zu machen, und es war viel Geld. Eine christliche Jugendfernsehsendung zu machen. Die Sendung vom Roten Sofa. Da haben sie dann Probleme gehabt, hier im Norden einen Sendeplatz zu kriegen, und schließlich und endlich ist in Süddeutschland auf Baden-Württemberg 3 und Hessen 3 und so ausgestrahlt worden. Wo Fragen, die Jugendlichen auf den Nägeln brennen, beantwortet wurden. Wo klar Evangelium raus ist. Wow, war der da. Hammer. Und am Höhepunkt von allem ging Gott in das Weg. Du, wir waren als Gemeinde unterwegs. Da stand 2 Jahre lang in Tostedt ein riesen Auf und Haus im Hochhaus mit Gasfronten überall. Hey, da könnte das neue Jugendzentrum werden. Sie sind drumherum gelaufen, haben nur gebetet. Alles war weg. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Und schließlich und endlich hat er seine Sachen gebracht, dass sie mit seiner Frau und seinen Zeit angebracht haben.
Er hat den Tostedt haben die evangelistische Café geleitet. Junge Leute, da war Heilung im Dienst, und wenn sie mit dem Ehrenfrau gekommen wäre, die Café, dann hätte sie alle der jungen Leute studiert, und das Tostedt hat wohl herzlich man hat sie da evangelisiert. Und dieses Modell von dem Café, das ist ein Entwurf, die sie verfestigt haben, haben wir auch. Das ist ja so oft in uns drinnen. Da ist eine gute Idee, die funktioniert. Und wir Christen fragen den Heiliger Geist, gib mir einen Impuls, um zu holen, das, was ich mal gelehrt habe. Der Heilige Geist will uns aber kein abgestandenes Wasser geben. Er möchte uns frisches Wasser geben.
Und das Manna von gestern ist verschimmelt. Aber von heute gibt's dir Kraft.
Ich komme nochmal zurück auf den Herd. Das Café dort aufgebaut. Das ist gut. Ich mach. Das ist dann auch mal ein.
In der Therapie hat er angefangen zu malen.
Er hat immer gemalt. Er setzte seine Bilder in einer Galerie. Und heute passt er sogar in der Galerie. Und wer kommt in die Galerie? Und heute ist er ohne, dass so jemand einen Gedanken danach verwendet hat, als er über die Mühlstätten heute in der Heimat. Und nie reingekommen wäre mit seiner Patronen-Kaffee. Aber heute geht es dahin, wo so wenig hinkommen. Da, wo das richtig fette, dicke Welt ist. Und er kann sie nie benutzen. Weißt du, was Gott von dir möchte? Und das hat mit Alter nichts zu tun. Das hat mit Bildung nichts zu tun.
Jesaja 61. Wollen wir tun, was der Vater meint, was Jesus liebt und was der Heilige Geist uns sagt? Ich habe überzogen 40 Minuten, aber es war auf meinem Herzen. Entschuldigt. Wir haben heute noch Abendmahl. Okay.
Heiliger Geist, ob wir atmen oder einfach nur leben sollen, möchte dich bitten, dass die lebende heute Morgen in Gottesdienst was sein Platz hat. Auch wenn er denkt, er hat schon lange einen Platz eingenommen, durchforste unser Leben und leite uns genau dahin, wo du uns haben willst. Preise dich mit uns, Jesus. Preise dich, dass wir dich neu lieben dürfen. Und dass wir uns neu ausrüsten lassen dürfen, diese Welt einfach zu lieben.